Herzlich willkommen zum facettenreichen Podcast Das Herz einer Frau. Kommunikation, Emotionen und Temperamente. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Das Herz einer Frau. Mein Name ist Kim Jasmin und wunderschön, dass ihr alle da seid. Es ist total krass. Ich lese immer, also so auf meinen Statistiken, wie viele Abonnentinnen und oder Abonnenten, sind ja auch viele Männer dabei, ich habe und auch Hörer. Und dann wundere ich mich immer, ja, wer sind die? Wer seid ihr da draußen? Zeigt euch! Wir sind unglaublich gewachsen in dem letzten Jahr. Und ich würde so gerne wissen, wer ihr seid. Und bitte, bitte, wenn ihr Lust habt, hinterlasst uns auch auf iTunes oder hinterlasst mir auf iTunes einen Kommentar, was euch gefallen hat, warum ihr den Podcast hört, was euch vielleicht ganz besonders begeistert hat, so dass ich einfach weiß, was euch dazu antreibt, dass ihr diesen Podcast hört und euch davon natürlich noch mehr geben kann. Ja, im Moment ist es immer noch so, ich habe die Reise, also jetzt in diesem Jahr gibt es keine Reise mehr, da ich jetzt erstmal in Frankreich sein werde und dann von Frankreich geht es nach London, werde zwischenzeitlich einen Moderationsworkshop noch in Berlin geben und dann geht es tatsächlich nach Lima. Ja, ich bin von Januar bis zum März in Lima und das wird interessant werden, denn da werde ich sehen, ob sich das Projekt, was ich mir jetzt so in diesem Monat alles so, also die Klarheit, die auch gekommen ist, ob das in der Form überhaupt umsetzbar ist. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und sobald ich da mehr weiß, sage ich euch natürlich Bescheid. Ansonsten dann im April mit der Carina und der Marie-Alex, die ist Köchin, sehr stark fokussiert auch auf vegane beziehungsweise rohe Ernährung. Und ich muss wirklich sagen, ich bin tatsächlich sehr, sehr lange Fleischesser gewesen und merke auch immer noch, ich mag Fleisch und es kommt auch vor. Nur ich war echt überrascht, jetzt gerade in Bali, wie einfach das war. Also sich wirklich rein vegan zu ernähren und was ich gemerkt habe, ich habe mehr Lust auf Nüsse und Schokolade. Also es war so, wie soll ich sagen, man nennt es liebevoll auf Englisch Trade-off, die Schokolade. Aber es ist natürlich so, die Frage ist, was deinem Körper da besser tut, wo du vielleicht auch Unterschiede merkst. Und es ist schön, wenn man das mal ausprobiert, um zu gucken, ist es was für mich? Tut es mir gut? Und wenn es mir gut tut, warum das nicht im Alltag etablieren? Genau, und Carina ist die Besitzerin von der Ferme Saint-Pierre, wo ich ja wann war ich denn da? Im Juli, wo ich mir das angeschaut habe. Ach, ist wunderschön, ich sag's euch. Oh, ein traumhafter Ort. Ist so ein bisschen, so, das ist wirklich ein Pippi-Langstrumpf-Ort und einer, wo man seine Kreativität wieder entdecken kann. Also ja, ich freue mich total auf die Reise vom 11. bis zum 18.2020. Anfang April gibt's den Workshop dann mit der Karin Lampert. Wie laufen wir? Wie sprechen wir? Und was kannst du tun, um dich vielleicht einfach noch so ein bisschen mit so ganz kleinen Tricks noch besser zu fühlen in deinem Körper, noch stärker, noch selbstbewusster? Ach ja, so schön. Bin ganz verliebt ins Frausein im Moment. Ist total schön. Und ich werde das weiter ausbauen. Und ich wünsche mir, dass ihr genauso in euer Frausein verliebt sein könnt wie ich. Ja, meine heutige Interviewpartnerin ist die Frances Frühauf. Ja, Frühauf, ob sie früh aufsteht immer, das kann ich euch gar nicht sagen. Ich finde den Nachnamen auf jeden Fall total putzig. Und sie ist studierte Architektin und Feng Shui-Beraterin. Ich finde das Thema unglaublich spannend, wenn man gerade diese beiden Aspekte, also diesen Sinn für Bauweisen, für Gestaltung, für Innenarchitektur zusammenbringt mit diesen, ja, chinesisch oder beziehungsweise, wie sagt man da, asiatischen Blickwinkel auf Räume, auf, ja, nicht nur auf Räume, es geht sogar darüber hinaus. Zum Beispiel auf die Gestaltung von der Stadt. Hongkong ist tatsächlich eine Stadt, die rein nach Feng Shui gestaltet wurde. Muss ich mal überlegen. Und jetzt, sie nimmt tatsächlich dann Aspekte mit rein, wenn du jetzt in eine Beratung bei ihr gehst, Wie ist deine Wohnung gestaltet und was sind zum Beispiel die Dinge, die du in dein Leben ziehen willst? Oder was sind die Dinge, die gerade nicht laufen und wo du merkst, so irgendwie, du kommst in einen Raum, in deinen eigenen Raum rein und irgendwas ist unstimmig. Und da fängt Feng Shui schon an. Natürlich schon viel, viel früher. Es kann bei der Auswahl von Räumlichkeiten sein, bis hin zu, wo wohne ich eigentlich? Also zum Beispiel, in welcher Stadt? Und also ich kann euch nur sagen, es ist eine unglaublich spannende Podcast-Folge. Vor allem auch dann, wenn du jemand bist, der sehr stark auch irgendwo eintritt und gleich merkt, irgendwas hat sich verändert. Gerade bei dir kann zum Beispiel eine andere Emotion sein. Natürlich kann es von Menschen abhängig sein. Es kann aber genauso gut sein, dass der Raum irgendwas ausstrahlt, was mit dir was macht. Zum Beispiel, wenn ich in Cafés gehe, es gibt Cafés, die gut besucht sind und andere, die weniger gut besucht sind. Woran liegt das? Ist es wirklich der Kaffee? Vielleicht ist im Café nebendran genau exakt der gleiche Kaffee. Oder ist es der Raum, der einladend ist, der warm ist, der ja, zum Entspannen, zum Genuss einlädt. Ich freue mich auf jeden Fall riesig. Ich habe Frances kennengelernt in Berlin. Sie hat bei Sanyoga unterrichtet, Yoga wie auch ich. Und dann ist sie damals nach Leipzig und da begann dann eine ganz neue Episode. Und darüber werden wir sprechen, was Feng Shui genau ist, wie sie das mit der Innenarchitektur zusammenbringt und was du konkret machen kannst, schon kleine, kleine Minischritte zu Hause, um dich wohler zu fühlen. Jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge.
Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Das Herz einer Frau. Mein Name ist Kim Yasmin und ich spreche mit Frances Luisa Früh auf. Ich muss dir wirklich sagen, Frances, du hast einen wunderschönen Namen. Und jetzt, wo ich deinen Nachnamen kenne, bin ich noch viel mehr begeistert, wie man denn so einen wundervollen Nachnamen haben kann. Herzlich willkommen, meine Liebe.
Ja, danke schön.
Du hast Innenarchitektur und Architektur studiert und bist Feng Shui-Beraterin, außerdem auch Yoga-Lehrerin. Das heißt, du bringst ganz viele unterschiedliche Elemente zusammen. Darum wird es zu einem späteren Zeitpunkt nochmal in den Interview gehen. Zuallererst möchte ich dich fragen, was hat dich dazu gebracht, dich mit Räumen, mit Formen, überhaupt mit Hausbau, wenn man es mal ganz, ja, wie soll ich sagen, basic ausdrückt, zu befassen? Was fasziniert dich daran?
Das war wirklich, also wir machen die Schule, wir sind eigentlich in einem Alter, wo wir überhaupt noch nicht wissen, in welche Richtung das gehen kann. Und ich wusste damals, es soll was Kreatives sein. Und dann ist es bei mir, also der entscheidende Punkt, warum es in die Architektur oder Innenarchitektur ging, war, dass es mich fasziniert hat, was wirklich Räume mit einem machen. Also ich habe damals, weiß ich noch, im Urlaub jemand kennengelernt, der sich mit der Raumpsychologie beschäftigt hat und da speziell Büroräume ausgestattet hat, mir erklärt hat, wie viel Einfluss selbst die Höhe eines Stuhles hat in der Besprechung, ne, wer da an der Machtposition ist, wo die Türen sind. Das hat mich total fasziniert und das hat mich dazu dann bewogen, in der Architektur zu studieren.
Und ist es für dich auch so, dass du jetzt während des Studiums nochmal einen ganz anderen Blick auch bekommen hast, zum Beispiel jetzt auf Räume, weil du jetzt gerade gesagt hast, ja, die Stühle in einem Raum zum Beispiel sagen schon was aus. Also hast du gemerkt, wie sich da dein Blick verändert hat?
Verändert vielleicht nicht, aber auf jeden Fall natürlich geweitet. Also das war so ein bisschen dann vielleicht eher im Architekturmaster, dass es da nochmal eine andere Auslegung gab und da eine andere Priorität einfach, ne, wo es dann mehr um die Architektur auch im Städtebaulichen geht und bei der Innenarchitektur wirklich um den Mensch im Raum, wie fühlt man sich, was macht der Raum mit einem. Und da habe ich auch gemerkt, einfach in welche Richtung ich mich mehr zu Hause fühle und was mich da fasziniert. Und das ist wirklich bei mir der Mensch im Raum.
Ja. Ist da dann auch der Moment oder wann ist der Punkt entstanden, wo du dich mit Feng Shui auseinandergesetzt hast? Vielleicht das noch vorab, was ist Feng Shui genau? Für diejenigen, die das vielleicht noch nie gehört haben.
Ja, also Feng Shui befasst sich mit der feinstofflichen Dimension. Das ist eine Wissenschaft basierend auf Raum und Zeit und ja, hat eine ganz, ganz lange Tradition, Geschichte und hat zwar den Ursprung im Chinesischen, wird aber auch oder wurde auch schon in anderen Kulturen gelebt, eher dann in die Richtung Geomantie. Und Feng Shui beschäftigt sich mit der
Umgebung. Geomantie?
Das ist nochmal ja, ein Feld, kann man fast auch sagen, ne? Diese Betrachtung des Menschen und der Einwirkung des Raums auf den Menschen. Geomantie ist dann nochmal gesondert Richtung Strahlung, Baustoffe, mehr so in diese Richtung.
Ne? Wenn, die energetische Richtung.
Okay. Genau, genau. Und ja, Feng Shui bezeichnet eigentlich Wind und Wasser. Und übertragen heißt das die Richtung und die Energie, die wir über die Richtung aufnehmen.
Okay. Kannst du da so ein kurz, ganz, ganz kleines Beispiel geben?
Ja, Beispiel, also wirklich früher, ne, wenn man sich an einem Ort angesiedelt hat, hat das eine große Auswirkung gemacht. Das Feng Shui kommt eigentlich, also man unterscheidet da nochmal auch zwischen Yin und Yang Feng Shui. Das Yin Feng Shui, der Toten, der Ausrichtung, Bettung der Verstorbenen, ganz hohe Kategorie, dass es da einfach eine Ehrung gab, ne, und ja, im Lebenden, was bringt uns im Hier und Jetzt weiter? Welche Energien wollen wir ins Leben ziehen? Was unterstützt uns? Was fördert unseren eigenen Weg, unseren eigenen Prozess? Und da ja, wurden einfach Städte danach ausgerichtet, um ja, erfolgreich auch den Handel, das Leben anzukurbeln.
Ich finde, ein Beispiel dafür habe ich gelesen, vor längerer Zeit ist Hongkong, oder?
Ja.
Stadt, weil die ja, die sind dieses Jahr auch wahnsinnig erfolgreich, die Stadt. Ich glaube, Singapur tatsächlich auch, dass die also nach Feng Shui-Standard ausgerichtet wurden. Vielleicht hast du mir das ja auch mal erzählt, das kann auch sein.
Ja, es ist, ist natürlich, ja, man kann es immer alles von zwei Seiten sehen, ne? Aber wenn wir jetzt mal so weltweit die größten Städte betrachten, dann liegen die alle am Wasser und Wasser ist ein Träger von Energie.
Mhm. Das heißt, wenn ich mehr Fluss reinbekommen möchte, wäre es gut, wenn ich mich in Richtung Wasser bewege?
Genau, also nicht an einem ganz stillen, trüben Teich, sondern an so einem bisschen, sag ich mal, atmendem Wasser, ne? Der wirklich wieder genährt wird, wo ein Austausch stattfindet, kein strömender, reißender, barer Wasserfall, sondern einfach etwas, ja, ein fließendes Wasser, wenn man da Spaziergänge macht oder gerade auch im Urlaub irgendwie am Meer, dann gibt einem das wirklich viel, viel Kraft. Das können wir gut gebrauchen, gut aufnehmen.
Ich glaube, das kennen wir alle, oder? So am Strand spazieren zu gehen oder im Wald irgendwie und dann hast du so eine kleine Quelle, die vorbeifließt oder so, wie sehr das einen einfach runterbringt und wieder so mit der Natur verbindet.
Ja.
Also, schön. Und wie kam das für dich, also wie ist Feng Shui in dein Leben gekommen? Warst du im Studium und dann plötzlich kam jemand und sagt, ich mache Feng Shui, oder wie kam das?
Ja, also es gab vor oder während des Studiums eigentlich schon so von wirklich meiner Mutter die den Hinweis, ja, beschäftige dich doch mal damit, das wäre doch was für dich. Und ich habe sie in dem Alter ja noch ein bisschen beschmunzelt und habe gesagt, nee, ich hier designorientiert und in Architektur, das ist nicht mein Weg. Also Feng Shui, nee. Mm-mm. Und ja, dann habe ich nach dem Bachelor bin ich nach Asien auch und habe da meine erste Yoga-Lehrerausbildung gemacht. Und ja, bin dann über das Yoga, wirklich über die Beschäftigung der Energie auch im Körper, das Qi, was wir im Körper in den Meridianen fließen haben, was genauso stagnieren kann. Eins zu eins gibt es das auch im Raum. Und das ist mir dann wirklich im Prozess während des ja, Yoga-Praktizierens bewusst geworden. Also da gab es wirklich eine Situation. Wir haben ja beide in Berlin auch im selben Studio unterrichtet. Und da gab es nochmal einen Lehrgang Richtung Tai Chi und Qigong. Und ja, ich unterrichte ja auch Yin-Yoga. Und da gab es einfach diesen Moment, wo ich gedacht habe, wow, ich mache genau das und oder beziehungsweise habe das an meinem eigenen Körper gespürt, was das auslösen kann, was das für Kreise ziehen kann. Und das wäre ein Ignorieren, wenn ich das nicht auch im Raum mit einbeziehen würde.
Spannend, weil du gerade sagst, könntest du beschreiben. Ich denke mal, das fühlt sich ja auch jedes Mal anders an. Und du hast jetzt gerade so das Beispiel auch im Yin-Yoga genommen oder generell da auch die Energie zu spüren, vielleicht auch beim Qigong. Wie hat sich das für dich angefühlt? Oder was hast du gespürt, dass sich da was in dir verändert?
Ja, es ist unglaublich kraftvoll und gerade bei dem Praktizieren führt es uns so sehr zu uns selbst, dass dann auch gar keine Frage im Raum steht, irgendwie, ob das existiert oder ob das wichtig ist oder nicht. Und in so einer Praxis ist mir bewusst geworden, auch das würde sich jetzt total komisch anfühlen und auch mit geschlossenen Augen den Raum absolut ändern, wenn wir jetzt hier Türen und Fenster offen hätten und irgendwie ein Durchgang wäre, sondern es war da wirklich beim Praktizieren wichtig, den Raum zu schließen und zu halten und zu umarmen von der Energie, die im Raum ist. Das war auf jeden Fall sehr entscheidend.
Es ist interessant, ich habe mich gestern, es fällt mir gerade dazu ein, zu diesem Energie auch im Raum. Ich zum Beispiel kann nicht mit offenen Badetüren schlafen. Dadurch, dass ich ja viel so in Hotels und Hostels und so weiter im Moment unterwegs bin, ist es eine echte Herausforderung. Also ich kann dir auch relativ schnell sagen, passt der Raum nicht, werde ich mich da wohlfühlen, kann ich da nachts schlafen. Es gab schon Zimmer, wo ich einfach, da musste ich, weil meine Agentur mir das vorgegeben hat, übernachten. Und ich habe angefangen umzuräumen. Und vor allem, was für mich das Allerschlimmste ist, offene Badetüren. Und ich kann dir, also vielleicht kannst du mir das sogar erklären, warum das so ist. Aber ich habe wirklich jetzt auch meinen Host gesagt, weil die Badetür kaputt war, ob sie die bitte reparieren können, weil ich nachts nicht schlafe.
Also ja. Völlig. Ja, also das ist super schön, dass du das für dich so spürst. Ich würde behaupten, dass wir alle im Wesen wissen, was für uns wichtig und was für uns richtig und wohltuend ist. Aber ja, diese Verbindung dazu ist ein bisschen verloren gegangen. Und gerade auch beim Meditieren, ne, wenn man da sitzt und sich auf das Wesentliche besinnt, dann kann so eine kleine Tür im Hintergrund auf einmal wahrgenommen werden, die davor, wenn man Musik hört und unterwegs ist und mit Menschen im Raum ist, denen dann nicht stört und genauso beim Schlafen. Und also offene Türen, das ist sozusagen, es gibt verschiedene Ebenen, die wir in der Feng Shui-Beratung übereinander legen. Und die einfachste Form, sage ich mal, die auch schon ganz viel bewirken kann und die auch jeder gut umsetzen kann, ist die Formensprache. Und bei der Formensprache ist es so, dass Spitzen und Dreiecke, die auf uns zeigen, auf unseren Körper zeigen, im Unterbewusstsein als Schwerter wahrgenommen werden. Mhm. Und da kann es sein, wenn man einen Schrank im Büro im Rücken hat, dass dadurch Rückenschmerzen entstehen können, Nackenschmerzen entstehen können, weil einfach die ganze Zeit die Rückseite da unter Beschuss steht. Und also da im Hotel kann es genauso sein, dass wenn die Tür dann auf dich zeigt, dass das zum einen ein Unwohlsein auslöst oder auch natürlich, das arbeitet einfach so viel, was rational dir klar ist, dass da jetzt keiner aus dem Bad kommt. Aber auch so ein Schlafplatz zwischen irgendwie einer Terrasse oder einem Balkon und einer offenen Tür, wo man so wirklich in der Schneise liegt. Und da fällt es einfach schwer, in einen tiefen Schlaf zu fallen, weil unser Körper immer noch im Wachmodus ist, dass da jemand kommen könnte, dass da was passieren kann. Und da ist es einfach wichtig, wenn du das wahrnimmst, das auch darauf 100% drauf einzugehen.
Spannend. nochmal zurückzukommen, auch dann auf den Moment, wo du dich dann auch entschieden hast, wirklich Feng Shui-Beraterin zu werden, beziehungsweise dich auch selber mit Feng Shui auseinanderzusetzen. Wie war das zu dem Zeitpunkt, wo du in deiner eigenen Wohnung warst? Also hast du dann gedacht, so, was ist denn hier los? Oder war das schon immer so was, das hattest du eh im Blut und hast dir das so nach Gefühl auch eingerichtet? Hast dich auch mit Yoga schon auseinandergesetzt gehabt und so?
Ja, es ist, ich glaube, das ist auch gar nicht auf mich bezogen. Wir ändern ja oft oder haben vielleicht oft den Impuls, den Schreibtisch umzustellen und das Bett umzustellen. Einfach, also gerade das Bett. Wenn es irgendwie der Raum hergibt, bin ich, glaube ich, dann nicht die Ausnahme, die das viel gemacht hat. Und das hat sich danach mir einfach erklärt, warum ich das zu manchen Zeiten gemacht habe, weil ich dann gesehen habe, okay, in dieser Richtung, die für mich, weiß ich nicht, in dem Thema Partnerschaft steht oder die Richtung, die eher Gesundheit oder berufliche Erfolge erzielt, das war zu dem Zeitpunkt halt wichtig. Und das war, als ich mich mit der Ausbildung begonnen habe, natürlich total spannend, dann wirklich alles bei mir erstmal zu analysieren, war viele Vermutungen, die dann eine feste These hatten. Und das ist auch das, was mich absolut fasziniert und jedes Mal wieder zum Staunen bringt, dass der Grundriss so viel über uns aussagt und wir uns da auch, wenn wir jetzt sagen, okay, wir sind in der Wohnung unglücklich und ziehen einfach zack in die nächste oder verlassen die Stadt und ziehen in die nächste Stadt oder gehen ins Ausland oder wo auch immer hin, das ist genau wie mit den Menschen, wir ziehen immer wieder dieselben Trigger an und ziehen immer wieder dasselbe in unser Leben. Und das ist das absolut Fesselnde für mich, dass es da so eine Art Erklärung und Lupe gibt, die ich betrachten kann und wo ich, wenn ich eine Feng Shui-Beratung mache, einfach auch Menschen auf ihrem Weg unterstützen kann in einer Form der Veränderung, in der sie definitiv gerade sind und einfach Dinge manchmal erklären kann und sagen kann, okay, du ziehst das und das an und du kannst das so lassen und es wird jetzt nichts Schlimmes passieren, aber du kannst es auch ein bisschen einfacher machen und erleichtern und die positiven Sachen unterstützen, die du in dein Leben ziehen willst.
Und wir sind da jetzt so ein paar Sachen gekommen. Ich fange jetzt einfach mal an. Das eine war gewesen, dass ich mich gerade gefragt habe, ob ich alleine durch zum Beispiel das Verstellen von Möbeln und von unterschiedlichen, Vasenbildern etc., dann auch eine Energie verändern kann. Oder, weil du gerade gesagt hast, der Grundriss ist so wichtig. Kann man denn gewisse Dinge überhaupt ändern, wenn, du hast mir auch mal irgendwann erzählt, schon länger her hatten wir ein Gespräch und da sagtest du auch, dass du so ein bisschen in die Geschichte reinguckst. Also wann wurde diese Wohnung gebaut? Was war das für ein Haus vorher? Also dass du wirklich so alles auch mit einbeziehst. Kann ich denn wirklich die Energie von Grund auf ändern?
Es geht darum, im Ersten geht es darum, sie wirklich zu verstehen. Und das ist, ich erkläre das wirklich gerne mit diesen verschiedenen Schichten, die übereinander liegen. Ne? Es gibt zum einen halt diese Formensprache, dann gibt es das Sanhe, das ist das auf der Person basierende. Das heißt, es gibt eine Richtung, die für dich, egal ob du in Berlin sitzt oder auf Bali, die für dich einfach gut ist. Rechnet am Sternenbild. Und dann gibt es noch die Energie für den Ort an sich. Mhm. Und während sich die Richtung, die für dich positiv ist, niemals ändern wird, beziehungsweise nicht so stark ist, ist es für den Ort immer in einem periodischen Wandel. Und daher ist es sehr wichtig, sich auch über den Ort zu informieren, wo das Gebäude steht, wer hat davor drin gelebt, auch einfach um, also das als Tipp sowieso, wenn jemand jetzt gerade auch auf der Suche einer neuen Wohnung oder eines Hauses ist, immer fragen, was davor in dem Haus passiert ist. Das ist ein Schlüssel. Es gibt so viele Objekte, die gekauft werden und es haben sich schon das dritte frisch verliebte Paar getrennt. Und dann sagt das was über das Gebäude auch aus, zu einem gewissen Teil.
Was könnte das sein? Also wenn du einfach so ein Beispiel...
Dass da die Chancen einfach für eine Disharmonie in der Beziehungsebene stehen. Also sehr hoch stehen. Ne? Man kann dann trotzdem einziehen, wenn man das will und so wieder zurück zu dem Bogen, etwas zu verändern. Das ist aber dann, hat man den größten und ersten Schritt getan und weiß erstmal, okay, das kann sein, dass das kommt. Man ist schon gewarnt und reagiert vielleicht auch dadurch in der einen oder anderen Situation ein bisschen sanfter oder später beim Reflektieren und weiß, okay, das hatte das jetzt eigentlich so eine große Macht, warum ging es da jetzt eigentlich? Mhm. Und ich kann aber auch über die wirklich Ausrichtung der Möbel, über die Wandlungsphasen, also die fünf Elemente, da in den Raum viel, viel einwirken und solche Disharmonien schwächen oder positive Energien stärken. Und das ist wirklich deswegen Feng Shui als Wind und Wasser. Es dürfen kleine Figuren sein, die man irgendwo hinstellt. Es ist aber nicht das, was am Ende die Veränderung ausmacht. Es ist wirklich im Ersten, es ist die Richtung, die uns beeinflusst. Und deswegen sieht man im Raum oder einer Wohnung nicht unbedingt an, dass sie nach Feng Shui ausgerichtet ist. Es muss nicht sein, dass da irgendwelche Kristalle hängen oder alles nur in runden Formen ist. Das ist überhaupt nicht auf der rationalen oder optischen Ebene wahrzunehmen. Es ist wirklich, der Einfluss passiert größtenteils durch das Ausrichten im Raum.
Das ist total interessant. Ich bin, ich habe bis dato immer, wenn ich so Ausbildung oder sowas gemacht habe, ich habe mich gar nicht so sehr darum gekümmert, wo genau ich wohne. Also es war immer irgendwie, ich kann es dir gar nicht beschreiben, es war so, Hauptsache ich habe einen Schlafplatz. Ich merke, klar, ich bin älter geworden, ich mag es einfach auch schöner und luxuriöser. Und was total spannend ist, ich habe jetzt diese Wohnung, also das ist ein komplettes Haus, und die Besitzer haben zum einen so zwei Sacred Spaces errichtet, wo dann auch Zeremonien stattfinden, also was die Balinesen dann dort vor Ort machen. Es ist ganz viel Wasser, wir haben Kois vorne dran. Und die Energie ist so, so schön dort. Also es ist wirklich so, ich kann es dir gar nicht, es ist wirklich auch so das erste Mal, dass ich gesagt habe, ich möchte einen Ort, wo ich auch hinkomme, wo ich gut schlafen kann. Und das ist auch das Interessante. Ich habe dann festgestellt, an diesen Stellen, gerade wenn es energetisch zum Beispiel nicht passt oder man einfach merkt, man fühlt sich da unwohl, dann spielt man ja in dem Moment auch mit der eigenen Gesundheit und kann vielleicht nicht schlafen, fühlt sich nicht energetisiert und. Und dann ist man vielleicht dem Partner, Freunden gegenüber krantig. Das eine führt ja zum anderen. Das finde ich so spannend an der Stelle, kann ich mir total gut vorstellen. Ich glaube auch nicht, das muss dann nicht die vielen Kristalle sein und so. Manchmal, wenn ich mir dann teilweise, ich habe tatsächlich dieses Zimmer, die Räumlichkeiten von meiner Großmutter, die macht halt ganz viel Steinchen und. Das ist too much. Ich liebe den Ort, ich bin da super gerne. Das ist zu viel. Du kommst halt rein und du wirst erschlagen von diesen ganzen Steinchen und Engelchen und überhaupt und keine Ahnung. Also, ja.
Ja, es gibt einfach auch verschiedenen eben in allen Bereichen. Ne? Es gibt immer irgendwie auch, also das hat auch eine Wirkung, aber es hat einfach verhältnismäßig eine geringere Wirkung. Also es gibt wirklich, ja, im Feng Shui gibt es ein bezeichnetes New Age Feng Shui, was eher hier im Westen aufkam, was gerade so in den 90ern geboomt hat. Und da ist es auch so wirklich in den, würde ich fast leider sagen, in den 90% der Bücher, die wir jetzt so in der Buchhandlung finden über Feng Shui, die beziehen sich genau auf das. Die sagen, wenn du eine Partnerschaft suchst oder willst, dann stell zwei Figuren auf oder hinten links, wenn du reinkommst, ist die Ecke für Reichtum und das sind halt sehr große, starke Verallgemeinerungen und
Das habe ich mal übrigens probiert, Francis. Das habe ich mal mit meinem Zimmer probiert. Und das, weißt du, dass das Zimmer dann echt, also weiß ich nicht, das dann ordentlich hinzubekommen, ja, dann da noch ein Brunnen und dann brauche ich noch eine Feuerstelle. Dann habe ich, so einen Block aus dem Wald mit, also habe ich wirklich versucht, ja. Und dann dachte ich mir, nee, mein Zimmer sah also katastrophal aus.
Ja, und das, ich meine, auch das wird trotzdem was Positives bringen, ne? Aber für eine kurze Zeit auf eine leider ja nicht so tiefgehenden Ebene, weil einfach die Gedanken wirken und wenn du dich darauf fokussierst, Partnerschaft, die zwei Figuren und das für dich als richtig und gut empfindest, dann macht das natürlich was mit dir und dann ist es auch vollkommen legitim, da die zwei Figuren hinzustellen. Aber ja, es ist halt so ein kleines Pflaster, was man irgendwo wo draufklebt und was jetzt nicht mit dem Ursprung vom Feng Shui zu tun hat. Und da auch wirklich, also das ist mir so in der Kombination der Richtung von der Innenarchitektur und auch Architektur, das ist mir einfach ein großes, großes Anliegen, da den Raum nach einer Beratung so zu hinterlassen, dass der Raum für die dort lebenden Menschen ausgerichtet ist. Und ich würde da keine Empfehlung machen, die jetzt rein basierend auf dem Feng Shui sagen, der Raum muss blau sein und das Bett muss dastehen und das darf sich gut anfühlen am Ende. Das darf auch gut aussehen und das muss nicht eine, wie ich vorhin schon gesagt habe, irgendwie sichtbare Feng Shui-Veränderung sein, die da stattfindet.
Eine Frage, wie ist es dann zum Beispiel bei Paaren? Also wenn jetzt oder sagen wir mal eine Familie und jetzt sind die Bedürfnisse von diesen vier Köpfen total unterschiedlich. Wie gehst du da vor? Weil ich kann mir vorstellen, dass jeder ja eigentlich auch ein anderes Bedürfnis an einen Raum hat und natürlich auch individuell nochmal eine ganz andere Wandlung hat. Das heißt, was machst du da?
Ja, das ist einfach genau wie du sagst, jeder hat andere Bedürfnisse und es ist wichtig, die Bedürfnisse jedes Einzelnen da auch im gesamten Objekt zu vertreten. Das heißt, es wird bei verschiedenen Faktoren, zum Beispiel bei der Ausrichtung des Eingangs, wenn der Mann jetzt einfach der Hauptverdiener ist, dann würde ich jetzt empfehlen, den Eingang positiv für den Mann zu wählen. Es macht jetzt für den kleinen Sohn wenig Sinn, da den Eingang nach ihm auszurichten. Aber es ist dann wichtig, dass dann in der Wohnung der Sohn trotzdem, wenn das eine andere Richtung ist, halt für ihn stärkende Orte hat. Und ich glaube, das kann man auch selbst mit der Ernährung vergleichen. Es ist wahrscheinlich für jeden, jeder hat andere Nährstoffe, die er braucht, die dem Körper gut tun. Das ist sehr individuell und das ist genauso auch im Raum. Und da ist es einfach sehr wichtig. Und ich mache das dann wirklich ganz rational immer mit einer Tabelle und schaue dann, dass da jeder einfach ausgeglichen ist. Und wenn das gar nicht geht, gerade auch, also die Schlafrichtung, die Richtung der Kopfkrone im Schlaf ist da entscheidend. Wenn das absolut konträr ist und dann wirklich auch gerade im Leben ist, an irgendeiner Stelle brennt und beispielsweise die Gesundheit einer Person gerade auf der Kippe steht, dann macht es auch manchmal Sinn, einfach zu sagen, okay, ich hatte letztens eine Familie, da hat der Mann im Schichtdienst auch gearbeitet und er hat dann oft im Gästezimmer geschlafen. Und dann darf das Bett im Gästezimmer vollkommen seine Stärke ausgerichtet sein und dann ist das vielleicht für eine gewisse Zeit auch okay, da zu sagen, okay, ich kümmere mich da jetzt um mich und ich schaue, dass ich da jetzt absolut gerade erstmal in meine Kraft komme und dann auch wieder in der Familie zu funktionieren und den anderen meine Kraft wieder zu geben.
Gibt das so, ich weiß das, also ich gehe jetzt mal davon aus, ich glaube, ich weiß, was du mir antwortest. Ich frage dich trotzdem. Aber gibt es denn so drei Feng Shui-Tricks für diejenigen, die jetzt sagen, ich würde gerne einfach mal was ausprobieren? Wo es muss nicht unbedingt einen Garant dafür geben, dass danach was passiert, aber wo du sagen könntest, das kann jeder anwenden.
Ja, also Ja, also ich würde es eher gar nicht mit Regeln manifestieren, sondern in dem Fall, wenn es wirklich so frei ist, mit einer Hinterfragung. Also mit wirklich mal nach Hause kommen und mal schauen und mal in sich reinspüren, wo in der Wohnung bin ich denn gut, wenn ich mich konzentrieren muss, wenn ich argumentieren muss, wenn ich wirklich mein Fokus auf was ganz gezielt richten muss, wo geht's mir gut, wo, ja, also ich glaube, da liegt die Antwort auch schon auf vielem, was wir wissen, aber was wir halt momentan nicht so als Gewichtung sehen, ne? Also das ist der erste Punkt, wirklich da ruhig sich mal zu erlauben, zu schauen. Ich hatte eine Beratung, da hat die Dame gemeint, als sie in die Wohnung eingezogen ist, hat sie das Bett an die eine Wand gestellt. Das war für sie klar, dass das Bett da steht. Und dann kamen die Familie und die Freunde und die haben gesagt, das Bett an der Seite, das ist total komisch, das geht so nicht, du musst es anders richten. Und dann hat sie das anders ausgerichtet und hatte mich dann am Ende kontaktiert, weil sie sich in der Wohnung nicht zu Hause gefühlt hat. Und ja, wir haben das Bett tatsächlich nach den Berechnungen und Messungen dann wieder an diese erste Wand gestellt. Also sie hatte diesen Impuls absolut in sich und wusste, was für sich gut ist, aber die Bedeutung war dahinter nicht. Und die Wertschätzung, was das mit einem macht. Also das ist Nummer eins. Dann Nummer zwei ist den Fokus auch mal auf... du hattest vorhin mit deiner Oma, das ist jetzt vielleicht nicht ganz in 100% Richtung Feng Shui, aber in die energetische Richtung, was materielle Dinge mit einem machen. Sich da in der Wohnung an der Marie Kondo auch mal umschauen, welche Energien sind hier noch im Raum? Was,
wie heißt das?
Was sehe ich? Magic Cleaning.
Genau, ja. Eine Freundin von mir hat das ganz radikal durchgezogen. Ich wohne jetzt aus einem Koffer und irgendwie ist es geil, muss ich dir sagen. Ja. Es ist irgendwie so, du brauchst nicht so viel.
Nee, das macht ganz viel. Und da auch, ich hatte es auch mal so, es gibt dann irgendwelche Geschenke von der Tante und es ist eine Vase, die aber einem überhaupt nicht gefällt. Und ich stehe dann irgendwo hinten im Schrank und belagert dann aber den Raum trotzdem in deinem Leben. Und ich fand das in dem Buch so toll, dass sie dann wirklich sagt, das ist die Vase, die ist mit einem Impuls in dein Leben gekommen, weil deine Tante dir was Gutes tun wollte. Und in dem Moment, wo du die Vase in der Hand gehalten hast, war diese Erfüllung dieser Zweck auch erfüllt. Mhm. Ne? Und dann darf man Danke sagen und darf sich von der Vase drin. Und ja, das gibt so, so viel Raum da wirklich in der Wohnung, sich mal umzuschauen und zu schauen, oh Gott, was ist hier eigentlich noch, was gar nicht mehr meinem heutigen Ich entspricht oder was, wie ich gar nicht mehr sein will auch. Also so das Hängen in alten Mustern, man darf sich davon befreien und darf sich davon lösen und da entsteht viel Neues durch den Platz und die Freiheit.
Was ist so, du bist ja auch, also ist schon etwas länger wieder her umgezogen, was ist das, was sich für dich jetzt mit dem ganzen Wissen, was du dir in den letzten Jahren angeeignet hast und letztlich auch mit der Erfahrung, was sich dann für dich auch so am positivsten verändert hat?
Für mich am positivsten verändert hat sich, oder würde ich jetzt sagen, den Einfluss ist auf jeden Fall genau diese Erlaubnis, die ich jetzt eben davor gerade geraten habe, ne? Das zuzulassen, zu spüren, was tut mir im Raum gut. Unabhängig von schönen Möbeln und einem tollen Ambiente, einfach das stärker zu spüren und dadurch stärker auch zu nutzen. Also das lebe ich zu 100%. Und so eine Veranschaulichung finde ich immer, ist auch im Café. Ne? Im Café ist oft die Einrichtung, es gibt so ein paar Stuhlvarianten, aber es sieht eigentlich optisch 1:1 gleich aus. Aber es gibt in dem Café einfach Tische, die sind immer belegt, weil die einfach eine gute Energie haben. Und genauso ist es auch in unserer Wohnung. Es gibt Orte, die haben eine gute Energie und eine gute Ausrichtung. Und dann mich dort aufzuhalten, wenn ich bestimmte Sachen einfach mache und auch wieder auf der anderen Seite, du wirst nie eine Wohnung finden, die zu 100% super gut ausgerichtet ist. Ich habe hier auch in der Wohnung meine Themen und dafür müsste man einfach neu bauen und
ne, dann das nächste Projekt.
Genau, alles genau ausrichten. Es ist einfach in einer Mietswohnung nicht möglich, aber es ist es macht schon mal eine wirklich große Erklärung, gerade auf Themen dann aufmerksam zu machen und zu sagen, okay, das ist einfach Beispiel, wenn ein gesundheitliches Thema ansteht, dann kümmert man sich natürlich ganz anders um sich selbst und weiß, okay, das geht in die Richtung. Und da ist von den Energien, von den Berechnungen, die ich mache, geht das auch wirklich sehr ins Detail. Also das ist dann so, dass ich nach einer Beratung sage, Achtung, irgendwie in der Ecke, das steht für irgendwie Probleme mit der Leber oder Oberschenkelbruch oder, also das sind schon ganz, ganz detaillierte Vorausahnungen quasi, die einfach ins Leben treten können. Mhm. Und das ist so, das ist das, was Feng Shui auch ausmacht, ist einfach eine Beobachtung, eine jahrtausendlange Beobachtung in der Wahrscheinlichkeit, was passieren kann.
Mhm. Ja, wir sind ganz, also auch wieder ganz, ganz viele Sachen so durch den Kopf gegangen, weil ich glaube, jeder, der sich das jetzt gerade anhört, ob Frauen oder Männer in dem Interview, haben bestimmt schon so ihre Wohnung und die Art und Weise, wie sie sich so aufstellen, wo sie sich wohlfühlen und nicht wohlfühlen im Kopf. Das finde ich übrigens total schön, dass du so auch so zum Nachdenken anregst. Also so dieses, ja Moment mal, es ist, glaube ich, das Fördern auch der eigenen Beobachtungsgabe. Mhm. So nehme ich das gerade wahr. Korrigiere mich, wenn ich da falsch bin, aber so dieses, ja, was, wie du auch sagst, was du vorhin meintest, Gegenstände, die wir horten, weil uns die mal irgendwann geschenkt wurden. Also all das wirklich zu gucken, so okay, womit fühle ich mich wohl und womit fühle ich mich nicht wohl. Und den Mut zu haben, sich dann auch davon vielleicht zu verabschieden, von der Vase, von der Tante. Ich komme an der Stelle schon zu meinen Abschlussfragen, habe aber allerdings eine etwas andere Abschlussfrage an dich. Wie würde denn dein Traumhaus aussehen?
Da könnte ich jetzt 3 Stunden ausholen.
Okay, warte. Francis, ich habe die Idee. Die 3 Dinge, die dein Traumhaus haben muss.
Ja. Also für mich ist natürlich die Ausrichtung und die Umgebung ganz, ganz entscheidend. Da gibt es wirklich das, was passiert hinter dem Haus, links und rechts neben dem Haus und vor dem Haus. Das ist ein großer Einfluss. Und da wäre jetzt im Idealfall ein Berg im Hintergrund, links und rechts, zumindest Gebäude, Bäume, Gebirge, die auf gleicher Ebene als umarmende Arme um das Objekt liegen und nach vorn ein freier Platz, wo sich die Energie sammeln kann. Das wäre jetzt
so ein Meer. Zum Beispiel.
Ja, in dem Sinne auch, oder eine Bucht, die beschreibt genau das. Ja.
Deshalb sind so viele, ich habe was vor Augen. Ja. Ja, also das ist total schön. Hört sich gut an. Ich will auch sowas. Und?
Ja, für mich ist was das ja auch austrägt, ne? so ein Wechsel zwischen auch innen und außen. Das finde ich immer sehr spannend, auch da jetzt gerade gestalterisch auch damit umzugehen und Räume. Also ich habe damals Architektur studiert, um den Raum von innen nach außen wachsen zu lassen. Aha. Anhand der Bedürfnisse. Und mich hat das als studierte Innenarchitektin da genervt, dass ich dann immer nur so puzzeln musste von dem, was da ist. Und das würde ich in meinem eigenen Haus, wenn ich jetzt baue, auch genauso entstehen lassen. Also von innen nach außen und dann ergibt sich die Form. Und dann auf jeden Fall mittlerweile sind es auch die Materialien, auf die ich jetzt heute ganz anders blicken würde. Wenn ich, weil auch da das einfach in einer Beziehung zu uns steht, was wir da einatmen und was das mit uns macht.
Auf jeden Fall. Schön. Ich komme dich dann besuchen in deinem Haus.
Ja.
du bist eine Frau. Du hast bestimmt auch für dich eine Vorstellung, was für dich Weiblichkeit heutzutage bedeutet.
Mhm.
Vielleicht auch Weiblichkeit im Zusammenhang zum Raum.
Ja, das bedeutet genau dieses Feingefühl, das Reinspüren und das auch wichtig sein zu lassen. Das, die Erlaubnis zu geben, das zu fühlen und das Fühlen, also dem Fühlen auch eine Bedeutung zu geben.
Du hast das Buch Magic Cleaning erwähnt. Gibt es ein weiteres Buch, was du empfehlen könntest? Du meintest ja, dass einige der Bücher jetzt unbedingt, also nicht so empfehlenswert sind zum Thema Feng Shui, aber gibt es eins, wo du sagst, wenn man sich da so ein bisschen mal reinlesen mag, das wäre was, was du den Hörerinnen und Hörern ans Herz legen kannst?
Ja, beispielsweise Der gelbe Pfad der Ehre von der Erde von Jochen Rubik. Buch bezieht sich nochmal sehr so auf die wirklich auch Ausrichtung gerade auch der Städte, der Umgebung. Das ist super spannend. Und die anderen Bücher sind so ein bisschen vielleicht auch dann, es gibt eins, was die Zusammenspiele, aber darüber haben wir jetzt nicht geredet. Ich lasse das bei dir ein.
Das wollte ich nicht gerade sagen. Also auch um dich zu kontaktieren und natürlich auch bei dir eine Beratung zu buchen, würde ich so machen, dass ich wirklich alle Kontaktdaten in die Shownotes packe. Deine Website ist ja franceshuoff.com, wo man dich ja auch kontaktieren kann, richtig?
Genau.
Also direkt. Und
es ist auch einfach, also warum ich jetzt das zweite Buch bewusst beispielsweise nicht erwähne, es ist einfach auch, weil ich viele, viele Rückfragen bekommen und ich das so schade finde, dass dann Sachen halt gerade nicht ganzheitlich betrachtet werden, ne? Mhm. Und dann so einzelne Sachen rausgezogen werden und das ist einfach, ja, was ich nicht so unterstützen kann in meinem...
total, also da auch an euch draußen, liebe Frauen und auch die Männer, die zuhören, ihr könnt gerne uns natürlich auch schreiben, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt, vielleicht auch Selbsterfahrung. Und ihr könnt natürlich auch Frances kontaktieren. Wie gesagt, ist dann alles in den Shownotes, um bei ihr eine Feng Shui-Beratung zu buchen oder auch einfach eine Vorbesprechung, was man da vielleicht machen kann.
Genau, oder auch wirklich Fragen. Ich bin da gern mal bereit, da auch in kleinen Sachen zu helfen. Ja.
Ach, so schön. Ich danke dir erstmal für deine Zeit. Ich freue mich, dass es nach so einer langen Zeit endlich geklappt hat.
Ja.
Wirklich. Und es ehrt mich auch total. Also ich habe auch gerade ganz, ganz viel über Feng Shui gelernt.
Es heißt also eigentlich gar nicht Feng Shui, es heißt
Feng Shui.
Aber wir lassen das im Deutschen, Feng Shui so stehen.
Okay, dass ich so viel über Feng Shui gelernt habe und wenn ich dann mal irgendwann wieder settle, meine Liebe, dann werde ich dich auf jeden Fall auch zu Rate ziehen. Im Moment müsstest du von einem Hotelzimmer zum nächsten kommen und ich glaube, da können wir nicht so viel verändern.
Ja, aber zumindest deine Richtungen kann ich dir gerne mal sagen.
Das stimmt, das auf jeden Fall. Oh ja, das machen wir dann immer. Also dann erstmal vielen, vielen Dank euch allen fürs Zuhören, fürs Dabeisein und wir wünschen euch einen wunderschönen Nachmittag. Lasst eure Herzen brennen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Schön, dass du heute wieder mit dabei warst bei dieser Podcast-Folge. Wenn du das Thema vertiefen möchtest oder dich mit anderen noch austauschen willst, dann kannst du das gerne in den Kommentarbereichen von Instagram, Facebook, YouTube, Spotify und auch iTunes. Außerdem, wenn du eine besondere Reise für dein Frauenherz buchen möchtest, zum Beispiel auch deine beste Freundin mitnehmen willst, dann kannst du dich informieren unter www.dasherzeinerfrau.de. Dort findest du auch alle anderen Podcast-Folgen. Wenn du auf dem neuesten Stand bleiben willst, wissen willst, was ich noch für Projekte habe, beziehungsweise was alles hinter dem Herz einer Frau steht, dann melde dich gerne über den Newsletter an oder kannst mir auch direkt schreiben, da freue ich mich. Bis zum nächsten Mal und denk daran, lass dein Herz brennen.